So, genau. 1, 2, 3, 4.
Test, test, test. 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Martin Moder. Hallihallo.
Hallo, servus.
Martin, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Neokabarettisten stellen kann oder jemanden, der, sagen wir, von der Wissenschaft quer einsteigt ins Kabarett. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich fühle mich ja immer ein bisschen unwohl, wenn man mich als Wissenschaftskabarettist bezeichnet, weil ich das Gefühl habe, dann wird da so eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass das jetzt total lustig wird, was der sagt. In Wirklichkeit möchte ich einfach immer erzählen, was ich in irgendwelchen Studien lese. Und ich habe den extremen Luxus bei den Science Busters, dass ich quasi den Kabarettaspekt outsourcen kann zum Martin Pumptigam, der das wirklich gelernt hat und der das wirklich kann. Und das ist dann Wissenschaftskabarett, aber ich selber bezeichne mich eigentlich nicht als Wissenschaftskabarettist, sondern eher so als Wissenschaftskommunikator. Und wenn es dann lustig wird auch noch, dann freue ich mich natürlich sehr.
Ja, voll. Und das ist es mittlerweile, das kann ich bestätigen.
Also das höre ich gern, danke. Ja, es ist natürlich so, wenn man so viel Zeit mit Martin Pumptigam verbringt, dann kann man sich nicht dagegen wehren, dass da ein bisschen was abfärbt von der Art, wie man gern Sachen erzählt.
Ja, verstehe. Und kann man sagen, dass der Martin so ein bisschen mitverantwortlich war dafür, dass du jetzt ein eigenes Programm hast mit dem Florian Aigner?
Ja, mit Sicherheit. Also das Schöne am Martin ist ja, dass er sehr ehrlich ist und er sagt, was ihm gefällt und was nicht. Mhm. Und das prägt natürlich auch ein bisschen die Sachen, die ich abseits von dem mache, was ich mit den Science Busters mache. Das mit Florian hat sich so ergeben. Also der Florian Aigner, wer es nicht weiß, das ist ein Quantenphysiker, den kenne ich schon sehr lang und ich weiß nicht wirklich, woher und wie das zustande gekommen ist, aber den kenne ich schon sehr lang, den mag ich sehr gern. Und der ist ein unfassbar guter Wissenschaftskommunikator. Also der kann Geschichten erzählen aus der Wissenschaft. Extrem interessant und extrem greifbar und mit dass wir jetzt so zweiter Programm haben, hat sie im Endeffekt dadurch ergeben, dass wir einfach immer wieder uns gesehen haben und dann haben wir miteinander geredet und das waren immer unfassbar interessante Gespräche über das Universum, über Bewusstsein, über freien Willen und was sie in unseren Fachdisziplinen so tut und das war immer ein großer Genuss für uns beide. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht ist das ein großer Genuss für andere auch, wenn es da ein bisschen zuhören, was so die Anekdoten sind.
Genau, und das ist es tatsächlich voll. Also vielleicht kommen wir ja dann auch noch zu diesen Themen oder zu solchen Themen. Darf ich nur ganz kurz ein bisschen vorher anfangen? Du hast, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne so eine Art Wissenschaftskommunikation betrieben, 2014, wenn ich richtig recherchiert habe. War das der Beginn, wie du das erste Mal bei so einem Science Slam aufgetreten bist und gewonnen hast?
Es war nicht ganz der Beginn, aber es war das erste Mal, dass ich was auf einer Bühne gemacht habe. Also ich glaube, eins der prägendsten Dinge, die ich gemacht habe, wissenschaftskommunikativ, das war, dass ich viele Jahre neben meinem Studium gearbeitet habe als Tutor in einem Mitmachlabor.
Okay.
Das war das Vienna Open Lab, das gibt's nach wie vor, das macht nach wie vor großartige Kurse und meistens ist es so, dass da Schulklassen reinkommen und je nach Altersgruppe macht man mit denen wirklich Wissenschaft. Also bei den Älteren, die können dann wirklich schon DNA-Proben von sich selbst entnehmen, bestimmte Gene vervielfältigen und dann analysieren, welche Mutationen sie haben. Also wirklich Top-Tier-Molekularbiologie. Und das gibt's aber auch für Kinder, wo man dann wissenschaftlich weiter unten anfängt. Das gibt's zum Teil, habe ich in einem Jugendgefängnis Genetikkurse gehalten und so weiter.
Cool.
Und also da lernt man Wissenschaftskommunikation mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche gesellschaftliche Hintergründe. Und das Coole ist, man bekommt immer sofort Feedback. Also wenn gerade in den jüngeren Altersklassen, wenn die das nicht interessiert, was du erzählst, das merkst du sofort. Also die machen da kein Geheimnis draus. Oder wenn du dich so kompliziert ausdrückst, dass man dir nicht folgen kann, das lassen es dich auch sofort erkennen. Und ich glaube, das hilft einem schon sehr, wenn man später dann Geschichten über Wissenschaft erzählen möchte, ein Gefühl dafür zu haben, was jetzt eigentlich interessant ist und was nicht.
Ja, genau. Und ein Gefühl dafür zu haben, ob es verständlich ist oder nicht, oder? Das ist ja voll schwierig, glaube ich. Gerade in deiner Disziplin oder so. Das ist ja so komplex und damit so vielen Fachbegriffen dann verbunden. Aber dir war das eigentlich immer schon wichtig, auch das gut kommunizieren zu können, weil sonst hättest du wahrscheinlich da gar nicht angefangen, oder? So im Science Lab oder so mit Science Slam.
Ja, einerseits wichtig, weil gibt ja da so Untersuchungen in Österreich, wo man sieht, wie man dastehen, Wissenschaft.
Genau, richtig, ja genau. Das ist ja Teil vom Programm, kann man
ja, sagen. Damit beginnen wir quasi das Programm, dass wir die Untersuchungen zeigen, wie denn so der gesellschaftliche Stellenwert der Wissenschaft in Österreich ist, und das nehmen wir gleich als Rechtfertigung, warum wir jetzt dieses Programm spielen müssen.
Ja, genau. Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum das in Österreich so problematisch ist? Ihr beginnt ja mit Studien, die zeigen, dass Österreich wirklich, glaube ich, immer Vorletzter ist, mehr oder weniger.
In vielen Bereichen.
In der Akzeptanz wie sagt man da jetzt richtig, in der Akzeptanz, im Ansehen der Wissenschaft.
Ja, Wertschätzung. Ja. Also verschiedene Sachen, die man untersucht hat, aber sagen wir einfach mal den Stellenwert der Wissenschaft in der Bevölkerung. Da sind wir im europäischen Vergleich nicht die Besten, ja, sagen wir so.
Genau.
Und es ist schwer, Gründe dafür zu finden. Also man findet genug Gründe, es fällt einem genug ein. Wahrscheinlich der beste Anhaltspunkt, es gibt so eine Ursachenstudie, die hat das Wissenschaftsministerium in Auftrag gegeben, nach der Pandemie, wo es draufgekommen sind, oje, das ist ja vielleicht wirklich nicht so gut, wenn ein so geringes Wissenschafts- oder so eine Wissenschaftsskepsis in der Bevölkerung herrscht, dann hat das reale Folgen. Und da haben sie dann eine Studie in Auftrag gegeben, die sollte das herausfinden. Da ist ein 400 Seiten langer Bericht entstanden. Und den zu lesen ist extrem unbefriedigend, weil es kommt zu keinem klaren Fazit. Es kommt nicht hier die Bullet-Point-Auflistung, hier sind die 5 Gründe für die Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich. Es sind schon interessante Erkenntnisse drin, zum Beispiel, dass diese Ablehnung von Wissenschaft oder Wissenschaftsskepsis quer durch alle Bevölkerungsschichten sich zieht.
Ah, wirklich? Und das ist ja aber schon interessant.
Dass es so normal verteilt ist, das war mir auch nicht bewusst, dass circa 10% der Bevölkerung so abgedriftet sind in ein Weltbild, wo man sagen kann, die sind eigentlich für Wissenschaftskommunikation nicht mehr zu erreichen. Und das muss einem auch bewusst sein, wenn man das als Beruf quasi wählt. Man darf nicht so naiv sein und sagen, man wird da jetzt allen alles erzählen können und die wird das interessieren und die werden dazuhören, sondern es gibt Leute, da ist es einfach besser zu sagen, gut, dann macht es da wenig Sinn.
Ja, und das ist dann hauptsächlich dann so Gefilde wie Esoterik oder Verschwörungstheorien, oder wo die dann...
Ja, es muss gar nicht so sehr ins Extrem gehen. Und ich glaube auch, was etwas Sinnvolles ist, wenn man über Wissenschaft spricht oder Wissenschaftsskepsis, ist, dass dieser Begriff, der ist fast schon ein bisschen irreführend, weil es ist gar nicht so sehr, dass diese Leute Wissenschaft per se ablehnen. Es ist, Österreich gibt extrem viel Geld für Wissenschaftsförderung aus, mehr als ich glaube, alle oder zumindest die allermeisten EU-Länder.
Wirklich?
Ja.
Diese Studie bringt es ja nicht.
Naja, aber niemand demonstriert dagegen. Ja. Niemand geht auf die Straße und sagt, wir wollen weniger Geld für Forschung. Also Forschung per se ist nicht das, was abgelehnt wird. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ein großer Vertrauensverlust in viele Institutionen stattgefunden hat. Das sieht man natürlich, ich möchte nicht immer wieder auf die Pandemie zurückkommen, aber da hat man halt so vieles so schön gesehen. Ja. Die Leute sagen nicht, Forschung gehört verboten. Die Leute sagen, alles, was im ORF über Forschung berichtet wird, im Staatsfunk, wie die es gerne ausdrücken, das ist schon mal grundsätzlich gelogen. Alles, was in den Mainstream-Medien berichtet wird und alles, was von der AGES kommt, ja, das muss ja sowieso erfunden sein, weil das ist ja auch eine regierungsnahe Einrichtung. Und das war auch einer der Hauptkritikpunkte an meinen Kommunikationsprojekten, dass ich sicher irgendwelche geheimen Geldgeber habe von der Regierung, also es ist nicht so sehr, dass man sagt, Wissenschaft ist schlecht. Es ist, dass man sagt, die Einrichtungen, die Wissenschaft betreiben, die sind korrupt und stecken unter der Decke mit und dann halt einsetzen beliebige Organisationen. Und das ist ein Problem, das, glaube ich, noch schwieriger zu lösen ist. Weil da reicht es nicht zu erklären, schau, so funktioniert Wissenschaft, so kommt man zu Erkenntnissen, sondern dann kommt es halt zu so einer Vermischung von Politik und Forschung. Da sagt man dann nicht, okay, da ist eine gute Metastudie, die findet das, darüber kann man reden, sondern dann wird halt oft Forschung wahrgenommen als eine weitere politische Position, die man einnehmen kann. Und deswegen, glaube ich, war das auch so ein Riesenfehler, Politiker zu Pressekonferenzen zu stellen und daneben steht der Virologe. Ich glaube, das ist was, das darf man auf gar keinen Fall in Zukunft machen, dass eben nicht zu dieser Vermischung kommt.
Verstehe, das ist eine interessante Erkenntnis, finde ich. Mhm. Und war diese Skepsis gegenüber Institutionen dann so Mitgrund, warum du dann auf Kanäle wie YouTube oder Instagram ausgewichen bist? Wobei ausgewichen stimmt ja gar nicht. Eigentlich ist das ja, also du machst ja wahnsinnig viel, speziell auf YouTube und auf Instagram. Du bist Influencer, also in der FM4, oder? In der FM4, ja, Schatz, warst du Platz 7, der beliebtesten Influencer.
Heuer war ich sogar Platz 2.
Ach so, sorry, dann habe ich
direkt hinterm Dave.
Ach sorry, dann habe ich das irgendwie falsch.
Nein, ich glaube, ich war letztes Jahr oder so vielleicht Platz 7 und das Jahr davor, aber war ich auch Platz 2 hinter der toxischen Pommes.
Ah, okay, sorry, dann gratuliere im Nachhinein nochmal, dann habe ich das irgendwie falsch
recherchiert. Nein, es kommt drauf an, welches Jahr man schaut.
Okay.
Hat mich auch sehr überrascht, weil ich mich halt selber nie als Influencer so ein vager.
Ja, ich weiß, und auch nicht, ist nicht so beliebt generell. Aber,
es
ist
super Influencer, also
ja,
super Wissenschaftsinfluencer.
Ja. Du kriegst ja extrem viel Zuspruch, wie man sieht. Und war das so eine Motivation für dich, einfach Wissenschaft zu kommunizieren auf diesen Wegen, einfach damit es verstanden wird und damit vielleicht da diese Skepsis wegfällt? Weil du verdienst ja, glaube ich, per se einmal nichts damit, oder?
Naja, also was jetzt die Motivation war, das war eigentlich vor allem der Not herausgeschuldet. Also ich habe schon lange die Vorstellung gehabt, irgendwann mal einen YouTube-Kanal zu machen. Ursprünglich war das geplant mit zwei Freunden, eben dem Florian Aigner, dem Physiker, und der Christina, Alma Emilian, die auch den Kanal mitgegründet hat. Die haben auch ein beziehungsweise zwei Videos mal hochgeladen, sind aber draufgekommen, dass das sehr viel Arbeit ist, YouTube-Videos zu machen, und jetzt finden sie irgendwie praktisch keine Zeit mehr dafür und haben aber schon immer im Hinterkopf, irgendwann machen wir wieder Videos, und guter Dinge, dass das irgendwann klappt. Aber ja, es war einfach so, bin halt leider ein Mensch, der sie, und so geht's einem halt als Selbstständigen, dass man sie gern sehr viel Arbeit umhängt, und ich habe einfach nie die Freizeit oder Muße gehabt, das ist ja cool, jetzt mache ich mal Videos für YouTube. Und dann ist die Pandemie gekommen, und das war halt sicher für die wenigsten Leute leicht, aber bei mir war es halt so, was ich halt hauptberuflich gemacht habe, war mit den Science Busters auf Tour sein. Und hier und da Vorträge halten, und das ging halt alles nicht mehr. Und das heißt, quasi mein gesamtes Einkommen war weg, das war schlecht, aber ich habe sehr viel Zeit gehabt, das war gut. Und es war auch insofern gut, dass ich halt bis kurz vorher, wie ich nur im Labor war, mit Vektorviren gearbeitet habe. Das heißt, ich war gerade sehr mit diesen ganzen Virusgeschichten vertraut, und meine damalige Freundin war Ärztin auf einer der ersten großen Corona-Stationen, hat mir jeden Tag erzählt, was dort passiert, was viel ärger ist, als wie sie es anhört, wenn man dann die Zahlen irgendwo in der Zeit im Bild hört. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich der ideale Moment, um an diesen YouTube-Kanal mal in Angriff zu nehmen. Dann habe ich mir einen Namen überlegt, dann habe ich angefangen, da ein paar Videos hochzuladen, und war total überrascht, wie viele Leute das interessiert hat.
Ja, vielleicht nur ganz kurz zur Info, der Kanal heißt Make Europe Gescheit
Again. Make Europa Gescheit Again, ist ein super Akronym, steht für Mega.
Genau.
Ist Akronym das richtige Wort?
Das ist jetzt eine gute Frage. Auf jeden Fall sind auf jeden Fall die Anfangsbuchstaben.
Die Anfangsbuchstaben. Ich habe schon Geld verdient mit dem YouTube-Kanal. Es war so, zu Beginn was mir wichtig, bin kein Fan von Werbung. Ich mag das nicht, wenn ich Werbung sehe. Und ich habe das auf YouTube nicht aktiviert, dass da Werbung gespielt wird, damit ich Geld bekomme. Weil ich nicht wollte, wenn ich da über was rede, wo ich mir denke, das ist wichtig, ich wollte, dass die Leute das anklicken und sehen. YouTube hat dann, ich glaube, 2021 das geändert, sodass so oder so Werbung gezeigt wird. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist auch schon wurscht, dann kann ich die Monetarisierung aktivieren. Das ist sehr wenig Geld, das man dafür bekommt. Das wäre eigentlich nicht der Rede wert. Aber ich habe zu Beginn ein Bekannter von mir, der Daniel Gera, der hat irgendwie da zur Verfügung so Gelder für Wissenschaftskommunikation, die irgendwelche Grants sind, die, glaube ich, von der EU ausgeschrieben werden oder irgend sowas in die Richtung. Ich habe mich nie so richtig informiert, was genau das ist. Er hat mir nur gesagt, da sind Projektpartner, wenn du die am Ende einblendest, kriegst dafür ein bisschen Geld. Und ich habe mir das mal ausgerechnet, der Realstundenlohn ist deutlich unter dem, was ich verdient habe während meinem Ferialpraktikum bei H&M. Aber es war ein bisschen ein Taschengeld und das war schon ganz praktisch. Und weil ich halt sonst auch gar keinen Verdienst gehabt habe. Also reich wird man damit nicht. Aber es war besser als nichts und es hat mir vor allem sehr viel Spaß gemacht und war sehr zufriedenstellende Arbeit, weil es ist nur halb so schön, sie den ganzen Tag Forschungsarbeiten durchzulesen und sie zu denken, pfau, das ist interessant. Im Vergleich zu, wenn man sie den ganzen Tag Forschungsarbeiten durchliest und sie dann denkt, pfau, da mache ich jetzt ein Video draus, das mir selber auch gefallen wird.
Das taugt dir eben, ne? Weil das merkt man, finde ich, voll. Die taugt das voll, oder?
Ja, das taugt mir voll.
Und die sind wahnsinnig, jetzt habe ich die, glaube ich, unterbrochen, aber sie sind wahnsinnig gut produziert. Machst du das alles selber?
Mittlerweile sind sie wahnsinnig gut produziert. Das Interessante ist, wenn man sich die ersten Videos anschaut, die sind wahnsinnig schlecht produziert.
Also die habe ich dann
da,
vielleicht
jetzt ist eh nicht besser. So. Da habe ich mein Handy aufgestellt in der Wohnung und habe mich da vorgestellt und dann habe ich das am Handy ein bisschen zusammengeschnitten und hochgeladen.
Ja, aber mittlerweile, die sind so, also sie sind ja irrsinnig gescheit sowieso, aber irrsinnig witzig halt einfach auch und du beherrschst diesen Internet-Humor so gut.
Oh, danke schön. Ich konsumiere ja selber in erster Linie, also wenn ich Medien konsumiere, dann ist das entweder Podcasts oder YouTube. Und dadurch sehe halt sehr viel, wie andere Leute auf YouTube das machen, die mir sehr gut gefallen und das färbt vielleicht ein bisschen ab. Und ich bin auch draufgekommen, mir macht Videobearbeitung wirklich viel Spaß. Ich finde, da kann man sich schon ein bisschen kreativ austoben und vielleicht wie andere das empfinden, wenn es was Cooles zeichnen. Und ich mit Greenscreens irgendwie arbeite und ich kann mir dann überlegen, wo fängt die Musik an, welche Soundeffekte kommen da rein, in welchen Hintergrund möchte ich mich wie positionieren. Also unabhängig jetzt vom Forschungsaspekt ist das was, das mir einfach kreativ sehr viel gibt, wenn ich mir damit Videos spielen kann.
Ja, genau. Und das merkt man, finde ich, voll. Und das wäre eh so eine Frage gewesen, die ich da aufgeschrieben habe. Hast du Vorbilder diesbezüglich? Die Frage, wen schaust du selber gerne?
Also stiltechnisch bei den Videos, einerseits, was mir sehr gut gefällt, ist das MyLab von der Mighty Nyankim, die halt jetzt keinen YouTube-Kanal mehr betreibt, aber die wirklich sehr gute Erklärvideos gemacht hat, ist eine Chemikerin.
Das ist, die ist in Deutschland, oder? Preise gewonnen für Wissenschaftskommunikation?
Alle möglichen Preise bekommen. Wir sind auch mal zusammen in die Schweiz gereist, weil wir da gemeinsam einen Preis bekommen haben. Richtig coole Frau und ich mag ihren Stil zu erklären sehr, weil er ist nicht dieser typische YouTube oder gar TikTok, alles schnell, sondern sie steht da, sie redet. Sie redet relativ langsam, dass man auch mitdenken kann und die Leute schauen sich trotzdem millionenfach an. Und aber sonst stiltechnisch gibt's ein paar Kanäle, wo man sehr vieles gefällt und das sind welche, an die man vielleicht nicht als erstes denkt.
Bitte.
Aber zum Beispiel, es gibt einen Kanal, der heißt Task and Purpose. Das ist eigentlich ein Kanal, wo es um Militärtechnik geht, Strategien, Waffensysteme und so weiter. Aber der Typ, der das präsentiert, der macht das zum Teil sehr, sehr witzig. Und ich finde, es ist insofern eine gute Überschneidung, weil so wie wenn ich zum Beispiel über Viren oder Impfstoffe rede, dann ist es ja eigentlich auch so, dass das zum Teil sehr komplizierte Themen sind, die sehr viel Hintergrundwissen benötigen, das man mittransferieren muss, die auch jetzt inhärent alles andere als witzig sind, wenn man wenn man darüber spricht, wie viel Prozent der Leute in Krankenhäusern geimpft sind versus nicht geimpft, dann ist das eher was nicht so Lustiges, so wie wenn man halt auch über Konflikte spricht. Und er macht das auf eine Weise, wie es aber trotzdem irgendwie unterhaltsam zum Zuschauen ist, ohne dass da jetzt irgendwer das Gefühl hat, da macht sie wer über Leute lustig, denen es nicht gut geht. Und von dem habe ich mir zum Beispiel gern abgeschaut, dass sie mir im Greenscreen in irgendwelche Szenarien reinsetzt und dort drin was erklärt, wo das ein bisschen absurd ist.
Ah ja.
Also das gefällt mir sehr gut, das habe ich von dem. Und dann den Erzählstil merke ich, den passe ich mehr und mehr an, ein bisschen an einen Kanal namens Ordinary Things. Ich glaube, das ist ein Brite, der erzählt auf eine Art, wo man wirklich sehr gern zuhört, spannende Sachen über Ordinary Things, also über gewöhnliche Sachen. Der hat ein Video über Rasen, das Phänomen eines grünen Rasens zum Beispiel. Und es ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr interessant. Und ich liebe seinen Erzählstil. Also das sind wahrscheinlich so meine Einflussquellen.
Verstehe. Wie viel Zeit verbringst du so vor dem Bildschirm durchschnittlich?
Ich verbringe nicht aktiv Zeit vor dem Bildschirm, dass ich mir jetzt hinsetze und sage, jetzt schaue ich mir dieses oder jenes an. Also ich habe einen Fernseher in meiner Wohnung. Ich benutze ihn nie, wenn ich... Also ich drehe nie den Fernseher auf, wenn ich allein bin. Ich schaue mir manchmal so aus Beziehungserhaltungsgründen gemeinsam Sachen an. Aber privat, wenn ich was schaue, ist das eigentlich, dass ich die Kopfhörer auf habe und während ich was esse, am Handy YouTube schaue.
Ah ja, so. Ja. Okay. Und vielleicht nur einmal kurz zu den Videos. Das ist jetzt fast schon ein bisschen für mich oder fast schon ein bisschen geht es ins Detail, aber mit welchen Programmen arbeitest du? Arbeitest du mit CapCut?
Ich habe ganz zu Beginn, wie ich das am Handy geschnitten habe, da habe ich InShot verwendet. Das ist ein sehr gutes Schnittprogramm fürs Handy. Jetzt, wo ich mir eine richtige Kamera gekauft habe, mit der man auch ein bisschen filmen kann, ordentlich, dass das was gleich schaut, arbeite ich mit DaVinci Resolve. Das ist eins der bekannteren. Da gibt es eine sehr, sehr gute kostenfreie Version. Die kann quasi alles, was man als Amateur können muss. Und es gibt auch die Bezahlversion, die habe ich mir dann irgendwann geleistet, weil die kostet gar nicht so viel und man hat ein paar Spezialmöglichkeiten, die hier und da mal praktisch sind.
Verstehe.
Aber und das Gute ist, es ist so ein verbreitetes, populäres Programm, dass man muss da jetzt keinen Wifi-Kurs buchen, sondern es gibt für jedes Detail ein super Erklärvideo auf YouTube. Also das ist der große Vorteil, das kann man sich, wenn einem das Spaß macht und wenn das eh was ist, womit man sich gern beschäftigt, kann man sich das sehr gern beibringen. Und mir macht das halt Spaß. Ich habe mir gestern erst beim Essen ein 35-minütiges Tutorial angeschaut über, wie man bestimmte Animationen kreieren kann. Und da gibt's unendlich viel Material zum Anschauen.
Okay. Und ja, und wie lang brauchst du dann für so ein Video? Geht schon sehr weit und sehr ins Detail, aber wie fasziniert das so? Ich habe mir jetzt einige angeschaut und die sind so, wie gesagt, es macht so Spaß auch, dazu zu schauen. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, also angenommen, ich würde sowas machen oder machen wollen, einfach wie würde ich da hinkommen? Mhm. Und wie lang brauchst du für eins dann zur Zeit?
Ja, also zur Zeit. Es ist nach wie vor so, dass mit Abstand die meiste Arbeit geht ins Recherchieren. Da sitze ich dann halt, ich mache einmal pro Monat, versuche ich ein langes Video zu machen. Und davon sind halt meistens so 3 Wochen Recherche. Ja, das mache ich dann in Vollzeit, weil ich bin ja auch mit den Bastas unterwegs und mache andere Sachen auch. Aber ich lese halt, man muss halt sehr viel lesen, bis man den Eindruck hat, jetzt kann ich eine Aussage treffen und bin mir eigentlich sicher, dass die so auch wirklich stimmt. Also die 90% der Arbeit ist sicher immer das Lesen und dann halt irgendwann auch das Skripten. Drehen du es immer an einem Tag und dann die Bearbeitung, so wie ich es jetzt mache, sind meistens so, also wenn ich nur das machen würde, wären es wahrscheinlich 3 Tage.
Okay. Verstehe. Also das ist jetzt wirklich schon ein bisschen für mich, aber das heißt, du überlegst dir im Grunde einmal ein Thema oder das kommt dir wahrscheinlich so unter. Irgendwann denkst du, das wäre eigentlich ein gutes Video. Und dann dauert es mal 3 Wochen, bis du wirklich das Gefühl hast, du bist ausreichend vorbereitet.
Genau.
Und dann kommt der Tag, wo du drehst und dann bearbeitest du nur so 2-3 Tage nach.
Genau. Und ich versuche das immer zeitmäßig irgendwie gut zu planen, dass sie das alles gut einrichten lässt. Das finde ich auch so praktisch, man ist halt mega flexibel. Momentan ist meine Freundin in Brüssel, das heißt einmal pro Monat schaue ich, dass ich dort auch hinkomme für Wochen und dann schaue ich immer, dass ich am Tag davor drehe. Dann habe ich dort ganz viel Zeit, während sie Juristenkram macht, auf der, dass sie dort irgendwie schneiden kann in einem Kaffeehaus. Das ist total angenehm. Und ich versuche es zum Beispiel auch immer so zu timen, dass wenn ich weiß, ich gehe irgendwo fort und möchte, dass das ein cooler Abend wird und man denkt, dann bin ich wahrscheinlich wieder 3 Tage ein bisschen fertig, dann schaue ich auch, dass ich davor das Video fertig drehe, weil schneiden kann ich auch, wenn ich fix und fertig bin. Und das ist eine super Erkenntnis, weil das kann ich mir dann arbeitstechnisch immer gut so hinlegen, dass ich an den richtigen Tagen dann das Schneiden unterbekomme. Wo ich sonst eh nichts schaffen.
Sehr super. Okay. Und da geht es natürlich ein bisschen um die Optik. Du wirkst sowieso sehr fit und sehr frisch, aber halt auch, dass man dann so optisch gut rüberkommt.
Das freut mich, dass man mir das abnimmt, aber tatsächlich, wenn ich filme, dann tue ich immer sehr gut die Augenringe wegschminken und schaue, dass sie ein bisschen frischer wirke, als es vielleicht im Alltag tut.
Okay. Du kennst den Florian Aigner schon sehr lange. Und wie ist es dann jetzt wirklich dazu gekommen, dass ihr gemeinsam das Programm schreibt?
Er schreibt ja nach wie vor sehr gern und sehr regelmäßig Bücher. Und sein Verlag wollte einfach mal, dass er da so einen Buchabend macht. Und er hat sich gedacht, möchte eigentlich nicht so viel vorbereiten. Deswegen frage ich wen anderen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen zu zweit was und nennen es mal Science Night in ganz kleinem Rahmen in Wien im Café Landmann. Und da haben wir eigentlich beide aus unseren Bereichen interessante Wissenschaftsanekdoten erzählt und das Feedback war so ungewohnt positiv, dass alle gesagt haben, das war so entspannt und so locker, dass wir dann irgendwann gesagt haben, gut, dann machen wir das nochmal. Dann haben wir das im Landestheater Linz gemacht und das hat auch super funktioniert. War total überrascht, dass man mit so Geschichten aus der Wissenschaft, die jetzt gar nicht so sehr Shows in dem eigentlichen Sinn, Theater nahezu voll bekommt. Und dann hat halt mein Management davon auch ein bisschen Wind bekommen und hat gesagt, na, dann machen wir gleich eine richtige Show draus. Aber mir ist halt wichtig, dass das jetzt nicht zu sehr Show-Charakter bekommt, weil einerseits, ich bin eh sehr viel unterwegs mit Design Spastes und ich weiß, wenn ich jetzt ohne an Kabarettisten an der Seite versuchen wird, eine richtige Show zu inszenieren, dann ist halt ähnlich nur viel schlechter. Und deswegen ist mir eigentlich ein großes Anliegen, dass natürlich wir schauen, dass es unterhaltsam bleibt, wir schauen, dass das einen roten Faden hat und eine gewisse Dramaturgie, aber dass es unterm Strich einfach noch immer ist, dass er da interessante Geschichten erzählt aus der Wissenschaft, ich interessante Geschichten erzähle. Und es ist uns auch sehr wichtig, dass wir immer einen längeren Teil haben, wo wir Fragen aus dem Publikum beantworten. Das ist meistens sehr interessant, weil er kann halt wirklich fast immer die Fragen beantworten und ich eigentlich nicht. Was halt auch dem geschuldet ist.
Das ist wirklich so. Weil es war, also bei der Vorstellung, wo ich war, war es auch so. Aber ich habe mir dann schon gesagt, das ist ein bisschen kokett eigentlich. Oder du weißt schon mehr, als du dann dazu gibst, da kommt mir vor.
Naja, das Schwierige ist halt, wenn man sagt, man ist Molekularbiologe, die meisten Leute hören den Begriff Biologe raus, das sagt ihnen was, Molekularbiologe ist dann schon ein bisschen schwieriger einzuordnen, was der eigentlich gelernt hat. Und wenn dann Fragen kommen wie, warum hat der Mensch kein Fell, da würde ich halt im Normalfall dann geschwind das Handy rausnehmen und nachschauen. Aber da weiß ich als Molekularbiologe eigentlich in keiner Vorlesung auch nur ein Wort dazu erfahren, weil das nichts ist, was in der Zelle passiert.
Okay,
beziehungsweise aber dann können wir schon, das was ist, was in der Zelle passiert, aber.
Verstehe, aber dann können wir das zumindest erklären. Molekularbiologe bedeutet, dass du dich vor allem mit der Zelle selber beschäftigst. Oder sag du, sagst.
In Wirklichkeit sind ja die Grenzen sehr fließend. Ja. Da gibt's die Biologie, die beschäftigt sich mit allem Leben. Dann gibt's die Mikrobiologie, die beschäftigt sich mit sehr kleinen Lebewesen, Bakterien, Hefepilzen und so weiter. Und dann gibt's die Molekularbiologie, die beschäftigt sich mit den Bestandteilen der einzelnen Zelle, würde man sagen. Die schaut sich jetzt das einzelne Protein an, das Zusammenspiel aus verschiedenen regulatorischen Ebenen der Zelle, dann kann man sagen, da gibt's dann noch die Unterkategorie der Genetik, die ignoriert das meiste, was in der Zelle passiert und schaut dann nur mehr auf die DNA, aber in Wirklichkeit ist es so, dass das alles so verschmolzen ist. Also auch ich als Molekularbiologe habe die längste Zeit natürlich genetisch gearbeitet, aber nicht nur, ich habe natürlich auch mikrobiologisch gearbeitet, weil wenn ich Erbinformation vervielfältigen möchte, dann muss das zuerst einmal rein in Bakterien, damit die das für mich kopieren. Ich habe mit Viren gearbeitet, ohne Virologe zu sein. Also das ist ein Riesenchaos. Und wie man sich jetzt nennt in Wirklichkeit, ich habe ja gemacht meinen Bachelor in Mikrobiologie und Genetik, dann den Master in Molekularbiologie und dann den Doktor, also den PhD in molekulare Medizin. Und welches Label ich mal aufbiege, ist relativ wurscht, aber es läuft halt alles drauf hinaus, dass ich irgendwie so das Überpickerl-Biologe auf mir kleben habe. Aber wenn du mir jetzt fragst, wie diese Pflanze da heißt, die da auf dem Tisch steht, mhm, dann habe ich keine Ahnung. Und dann denken sie alle, was ist denn das für ein Biologe?
Ja, aber das hängt halt damit zusammen, dass die Wissenschaft halt schon sehr spezialisiert ist in den verschiedenen Bereichen. Und ihr kokettiert ja auch sehr stark damit, dass die unterschiedlichen Disziplinen in der Wissenschaft ja sie ein bisschen, wie soll man da jetzt sagen, dass es so ein bisschen Konkurrenzen gibt, oder, zwischen den einzelnen Disziplinen. Und eigentlich wollte ich die fragen, ist das sehr ausgestellt und gespielt oder ist das in der Realität wirklich so ein Thema?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich auch privat natürlich, der Florian und ich, wenn wir privat miteinander zu tun haben, versuchen wir uns so viel zu ärgern, wie wir irgendwie schaffen.
Ah ja.
Weil ja, so ist das halt mit dem Buben.
Mhm.
Ja, aber genau, ja, das ist halt auch eine meiner großen Take-Home-Messages, ein bisschen von Ausbildung bei den Science Bus. Das ist, je mehr einer von einem Fachgebiet ein bisschen so rüberpickt aufs andere Fachgebiet, desto lustiger finden das die Leute.
Schon, finde ich ja.
Mhm. Kannst du sicher besser erklären als ich, warum das so ist, aber ich kann nur das bestätigen, dass das funktioniert und es macht mir auch Spaß.
Ja, na, ich konnte das jetzt gar nicht so gut erklären, glaube ich, weil ich glaube überhaupt, das ist im Kabarett, das kann man ja nicht studieren. Ich glaube, die meisten arbeiten so nach am Trial and Error Prinzip so. Vielleicht nur ganz kurz, weil du bist Molekularbiologe, der Florian ist Physiker und das ergänzt sich eigentlich sehr gut. Wie kommt ihr dann zu den Themen, die ihr tatsächlich auswählt? Weil es ist ja ein Riesenfeld in Wirklichkeit. Ihr fangt an mit dem Urknall und dann gibt es so verschiedene, bisschen speziellere Themen. Wie habt ihr die ausgewählt?
Es war ein Riesenchaos. Wir haben überhaupt keinen Plan gehabt. Wir haben uns einfach überlegt, was sind eigentlich die Dinge, über die wir am liebsten sprechen.
Mhm.
Und es kommt auch ständig was dazu und es fällt auch ständig was weg. Bei mir, dadurch, dass ich halt jedes Monat mich in ein neues Thema tiefer einarbeiten muss, als ich es gewohnt bin, halt für YouTube in dem Fall, stoße ich immer wieder auf Phänomene, die... wo ich nicht gewusst habe, wie interessant die sind. Und einer der Gründe, warum wir diesen Abend quasi uns gemacht haben, ist, weil wir das schon noch wollen, dass wir irgendein Format haben, wo wir jederzeit Inhalte reinnehmen können, die uns jetzt akut faszinieren.
Mhm.
Also nicht so wie, ohne dass wir jetzt eine wirkliche Show rundherum uns überlegen müssen, sondern wo wir sagen, ich habe mich jetzt beschäftigt, das letzte Monat mit der Frage, wie man Verschwörungstheorien am besten bekämpft. Und wenn das was ist, was uns gerade sehr interessiert, dann kommt es ins Programm rein. Also wir wollen das schon wirklich dynamisch halten und einfach damit wir immer ein schnelles Outlet haben, wo wir Sachen ausprobieren können, ob die auf der Bühne auch so interessant sind, wie sie in unseren Köpfen sind. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass wenn man sagt, man geht alle halben Jahre in dieses Programm, dass man immer ein bisschen was anderes sieht.
Okay. Ah, wirklich wahr. Sehr cool. Mhm, da komme ich vielleicht. Komm ich wieder, ja. Also Thema, das bei dir immer wieder auftaucht, ist Esoterik und wie soll man sagen, die wissenschaftliche Seite davon, nämlich dass sie eigentlich nicht funktioniert. Wie geht's dir damit in der Praxis? Kommen da eben auch von der anderen Seite oft Hate-Mails oder sowas? Das habe ich mir ein paar Mal gefragt, weil du sehr explizit eigentlich sagst, das funktioniert nicht oder das ist eigentlich, das ist nur eingebildet. Placebo-Effekt ist im Programm auch ein großes Thema. Mhm. Oder ich denke jetzt zum Beispiel gerade an das eine Bild, wo du eine ganze Flasche Globuli zu dir nimmst und sagst, es ist halt einfach nur Zucker. Ich kann mir vorstellen, wenn das jemand sieht, der an das glaubt, dann fühlt sich der schon ein bisschen, dann ist der oder die zumindest ein bisschen irritiert. Mhm. Kriegst du da Rückmeldungen?
Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen irritiert ist, wenn man sowas glaubt. Mhm. Ich glaube, ja, das wird sich nicht vermeiden lassen, ja, dass wenn man sagt, man möchte diese Überzeugung mal ablegen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt ein bisschen irritiert ist. Ja, natürlich kommen da entsprechende Kommentare. Ich habe mein letztes Video war zum Thema Akupunktur.
Genau.
Was tatsächlich ein bisschen komplexer ist als Homöopathie. Bei Homöopathie kann man ganz leicht sagen, ja, das ist der Placebo-Effekt, darauf läuft es halt hinaus. Bei Akupunktur ist es ein bisschen komplexer, weil man keine wirkliche Placebo-Kontrollgruppe haben kann. Deswegen kann man nicht wirklich sagen, wo fängt jetzt der Placebo-Effekt an, wo hört er auf. Aber kann man auch gut aufarbeiten, dauert halt ein bisschen länger. Die Kommentare, die da kommen, sind wie immer überwiegend positiv. Ja, also auch das Akupunktur-Video hat 99% Like zu Dislike-Ratio.
Ach so, ja.
Und was halt auch heißt, wir haben uns da schon ein bisschen, bespielen da ein bisschen die eigene Bubble, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja, wahrscheinlich, aber, okay. Aber ich weiß schon, also in den Insights von YouTube sieht man ja, wer
genau, da sieht man es nach wie vor.
Genau. Mhm.
Und das ist überhaupt für all meine Videos, also dass ich eins habe, das weniger als 98% Likes hätte, das ist extrem selten geworden. Was sich sehr von dem unterscheidet, wie es zum Teil in der Corona-Pandemie war, und das ist vielleicht auch der große Unterschied, ist, dass wenn jetzt jemand die Videos nicht mag, dann schreibt er halt, das ist engstirnig und die Wissenschaft kann nicht alles erklären. In der Corona-Pandemie, wenn wer die Videos nicht mag und entsprechend aufgelegt ist, kommen da ganz andere Sachen. Also da muss ich sagen, da ist aus heutiger Sicht mein Leben unfassbar entspannt, was Feedback betrifft. Mhm. Und das bisschen, was da kommt an Kritik, ist ja meistens auch eher so ein emotionaler Schuss aus dem Bauch heraus und keine wirkliche Widerlegung oder sinnvolle Einordnung.
Ja. Verstehe. Okay, also das hat sich eigentlich dann sehr reduziert nach Corona jetzt bei dir.
Ja, also kann für sehr angenehmes Dasein.
Ja. Ja, verstehe. Ein Thema, weil wir schon so bei spezielleren Themen jetzt sind, ein Thema, das mich so interessiert hat dann in dem Programm, das war diese Studie oder dieses Diagramm, wo man auf einer zeitlichen Linie sieht die Menschheitsgeschichte und wo dann ganz am Ende so das Bruttoinlandsprodukt der Menschheit gezeigt wird, wie das dann wirklich eigentlich in den letzten 50 Jahren eigentlich dann so richtig hochschießt. Mhm. Und du leitest dann daraus ab, dass sie unsere Welt speziell in den letzten, sagen wir, 50 oder ein bisschen mehr Jahren einfach rasend schnell verändert und das davor einfach überhaupt nicht der Fall war. Mhm. Und ich habe das in meinem Programm auch drinnen, aber halt viel trivialer eigentlich. Ich sage nur, oder ich gehe nur davon aus, dass sie bei meiner Oma die Welt eigentlich von ihrer Geburt bis zu ihrem Ableben kaum verändert hat. Also ich sage halt, meine Oma hat immer in derselben Welt gelebt. Mhm. Und dass sie mittlerweile aber alles so wahnsinnig schnell ändert, dass wir praktisch jedes Jahr uns an neue Dinge gewöhnen müssen. Und ich finde es wirklich so interessant, und das wollte ich dich fragen, hältst du das für problematisch oder glaubst du, dass es in dieser Beschleunigung irgendwann einmal eine Art Grenze gibt, wo es nicht mehr nachvollziehbar ist für Menschen?
Ja, nicht nur nachvollziehbar. Also ich glaube halt, dass die Zeit, die es dauert, bis man erkennt, was problematisch ist und bis man sich überlegt hat, was man am besten jetzt gegen das Problem macht, das kann einfach bei weitem nicht mit der Rate mithalten, mit der neue Dinge entwickelt werden.
Das denke ich nämlich mittlerweile auch. Aber ich kann das nur sehr trivial formulieren oder so. Ich denke mir halt, dass ich habe mir es mal so überlegt. Man sagt ja, dass unser großer Vorteil als Menschen in der Evolution war, dass wir uns so gut anpassen können. Hm. Aber der Vorteil von einem Bären ist ja wahrscheinlich, dass er sehr stark ist, aber er ist nicht unendlich stark, nicht? Und der Vorteil von einem Jaguar, sagen wir, ist dass er schnell ist, aber er ist nicht unendlich schnell. Und wir sind ja wahrscheinlich auch nicht unendlich anpassungsfähig. Also irgendwann muss ja mal ein Punkt erreicht sein, oder? Wo es schwierig wird, sich ständig neu anzupassen.
Ja, ich meine, es gibt nur immer die Option, dass man sich irgendwo eine Hütte kauft und
ja,
ja, aber ich sehe es auch als, also ich sehe es auch als gewaltige Herausforderung. Es kommen so viele neue Dinge. Man merkt, dass die psychische Entwicklung junger Leute in keine positive Richtung geht. Mhm. Also was psychische Gesundheit betrifft, und man weiß nicht so wirklich, was der Grund ist. Man hat meistens so ein paar Arbeiten, die deuten ein bisschen Richtung soziale Medien, Richtung Berichterstattung. Aber so wirklich wissen kann man es nicht. Und jetzt haben wir da auf einmal seit ein paar Jahren künstliche Intelligenzen, wo auch keiner einschätzen kann, was das jetzt in 20 Jahren sein wird. Wird das jetzt alles für uns sehr angenehm machen? Wird das eigentlich nahezu alles, was wir können, obsolet machen? Und das ist nicht irrational, dass man da große Sorgen hat.
Schon, ja.
In meiner Wahrnehmung.
Ja, das wollte ich dir nämlich auch irgendwie fragen, wie du das einschätzt, speziell KI.
Ja, also für mich ist KI, obwohl ich es selber wirklich sehr, sehr gern nutze natürlich, eins der Themen, wo ich mir für auf meine Lebenszeit betrachtet tatsächlich die noch eher größeren Sorgen mache.
Ja.
Weil ich wirklich, also wenn man sieht, wo die Entwicklung hingeht, es finden sie nicht so viele Bereiche, wo ich das Gefühl habe, da wird in 20 Jahren der Mensch noch viel Vorteile bringen im Vergleich zu dem. Weil gerade das, wo wir uns immer besonders gerühmt haben, das waren ja die Dinge, wo man Empathie und Denken benötigt hat. Mhm. Bisher war es immer so, das ist der Gedanke, der mich vielleicht am nervösesten macht auf die nahe Zukunft. Bisher war es ja immer so, dass wenn neue technische Entwicklungen gekommen sind, dann haben sie eher die Arbeiten überflüssig gemacht, wo man nicht viel Ausbildung dafür gebraucht hat, was man leicht automatisieren hat können, technisch. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal, glaube ich, wirklich die Situation, dass da eine neue Technologie kommt, die zuallererst bei den Arbeiten kürzen wird, wo wir gesagt haben, das sind wirklich die am meisten Ausbildung benötigen, die auch immer sehr gut bezahlt waren. Und das sind eben Berufe wie Juristinnen, Juristen, medizinische Diagnostik, Grafikdesign ist natürlich jetzt schon ein Riesenproblem. Und ich weiß nicht, wie weit eine Gesellschaft damit zurechtkommt, wenn quasi da an der Spitze auf einmal so viel wegbricht. Und ich weiß auch nicht, was es mit unserem Weltbild macht, wenn wir in die Situation kommen, wo quasi der kompetenteste Arzt, die kompetenteste Ärztin nicht mehr Person ist, wo man hingeht, sondern quasi eine App ist, die jeder auf seinem Handy hat, wo der beste Lehrer nicht ein Mensch ist, der vor einer Klasse steht, sondern einfach eine App am Handy ist. Ich weiß, wir glauben immer, ja, aber wir Menschen, wir sind am besten im Kommunizieren und wir sind empathisch. Und es gibt Leute, die sind gut im Kommunizieren und es gibt Leute, die sind empathisch. Aber die meisten sind nicht immer gut im Kommunizieren und sind nicht immer empathisch. Auch die empathischsten Menschen, wenn sie schlecht geschlafen haben oder gerade einen Stress haben und dann gehen wir auf die Nerven, na, schau mal, wie empathisch die noch sind. Jede Ärztin, wenn die viele Patienten hat, hat nicht die Zeit, dass die, muss die ein bisschen abwimmeln. Gar keine Option. Es hat jetzt schon eine Studie gegeben, wo sie, und das war wirklich noch eine der früheren KI-Versionen, die sind jetzt schon besser, wo sie medizinische Fragen an die KI gestellt haben. Und die Leute wussten nicht, ob die KI antwortet oder ein Mediziner, Medizinerin. Nicht nur, dass die Antworten der KI medizinisch korrekter waren, mehr Wissen vorhanden waren, es wurden die Antworten auch als empathischer empfunden. Und der Grund ist natürlich, die KI hat keinen Stress, die denkt sich nicht, boah, jetzt habe ich schon Hunger, jetzt möchte ich heim zu meinen Kindern. Die hat alles Wissen der Welt, die hat alle Zeit der Welt und wenn man die prompted, um empathisch zu antworten und lieb zu antworten, dann macht ihr das und dann macht ihr das zuverlässig und immer. Und ich glaube, unsere Vorstellung, dass ja, da wird es immer den Platz für Menschen geben, für die Kommunikation, ja, muss man sagen, jeder, der schon mal mehr als zweimal bei einem Arzt oder einer Ärztin war, der weiß, die sind nicht immer extrem geduldig, die sind nicht immer extrem empathisch. Und auch da weiß ich nicht, ob so viel Platz für den Mensch bleibt.
Ist voll spannend, finde ich. Und ja, wie schätzt du das ein? Ich meine, man kennt das natürlich aus allen möglichen Filmen, dass sie die KI dann einmal selbstständig macht, diese große Bedrohung, dass sie die dann einmal gegen uns richtet. Hältst du das für realistisch?
Es ist nicht das Problem, das ich in naher Zukunft sehe. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich gegen uns richtet im Sinne, dass sie jetzt auf einmal beschließt, die Menschen müssen weg. Ja, wenn, ich meine, da gibt's natürlich diese Gedankenspiele, wie das mit den Paperclips, wo man sagt, die haben jetzt nicht den evolutionär bedingten Hausverstand oder anerzogenen Hausverstand. Und wenn man eine KI macht, die 1000-mal effektiver und schlauer ist als wir, und man sagt ja, stell bitte so Büroklammern her, so viele wie möglich, so günstig wie möglich, und man gibt ja sonst keine weiteren Anweisungen, dann könnte es passieren, dass die halt beginnt, alles Materie auf der Welt letztlich zu Büroklammern zu verarbeiten. Aber ich glaube, die viel größere Bedrohung ist, wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, ist natürlich auch am Kriegsschauplatz wird auch die KI mehr und mehr Entscheidungen übernehmen. Das wissen wir jetzt schon. Ich glaube, es ist hier dieser Peter Thiel, der da eine KI entwickelt hat, die extrem populär ist, die quasi am Schlachtfeld bestimmt, anstelle von Generälen was zu tun ist.
Aha, das habe ich noch nicht gehört.
Okay. Ja, und das wird natürlich einen gewaltigen Unterschied machen. Das heißt, es wird sich die KI nicht gegen uns richten, aber es können natürlich böse Player sagen, liebe KI, bitte gegen diese Bevölkerung jetzt, was ist am effektivsten, wie werdet ihr los? Das ist, glaube ich, das größere Problem. Und dann noch ganz andere Probleme, einfach die Verlockung, KI zu verwenden, wird enorm sein in Bereichen, die komplex sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Finanzsystem habe, das ist so komplex, jetzt gibt es schon kaum Leute, die da wirklich noch einen Durchblick haben. Dafür ist unser Hirn einfach nicht schlau genug. Wir müssen da massiv vereinfachen und dann hoffen, dass das halbwegs zutrifft. Das sind jetzt schon natürlich viele Algorithmen, die da überlegen, wann kaufe ich was, wann verkaufe ich was. Wenn es die KI da noch eine größere Rolle übernimmt, dann wirst du, und das ist etwas, wovor der Harari, der Historiker eigentlich, der sich aber auch viel mit KI beschäftigt, sehr warnt, ist, wir werden zwangsläufig in eine Situation kommen, in der kein Mensch mehr wirklich Überblick über das Finanzsystem hat. Und wenn es zu einem Crash kommt, kann niemand wirklich gegenregulieren, weil man nicht wirklich weiß, was da passiert. Also das ist dieses Blackbox-Problem. Und die Gefahr ist halt, wenn man die komplexe Informationsverarbeitung mehr und mehr dann den KIs überlassen, ist, dass halt dann der Mensch zwar noch eine Position einnehmen kann, aber es ist eigentlich nur eine Scheinposition, sei es eine politisch-regulatorische Position, weil einfach nimmer die menschliche Kompetenz mithalten kann mit dem, was da elektronisch passiert. Und dann ist halt echt die Frage, wer gibt dann noch vor, was eigentlich passiert. Also das sind die Szenarien, die ich viel wahrscheinlicher empfinde im Vergleich zu, jetzt sagt die KI, die Menschen müssen weg.
Ja, okay.
Es gibt da natürlich immer die Vorstellung, aber es ist ja noch immer ein Computer, dann steckt man die halt aus. Aber das ist so naiv, weil das Internet ist so nützlich, egal was passiert, es können irgendwelche diktatorischen Regime, können von mir Social Media sperren für ein paar Wochen, wenn es Proteste gibt. Kein Land der Welt kann sich leisten, das Internet in dem Land einfach auszustecken. Und mit KI wird es dasselbe sein. Wir werden uns so abhängig machen von diesen Programmen, dass die Vorstellung, das auszuschalten, wahrscheinlich eine noch größere Tragödie wäre, als zu sagen, gut, dann haben wir jetzt halt in Europa kein Internet mehr. Ist halt so. Das geht einfach nicht. Ja. Und dann ist echt die Frage, wer hat dann noch das Steuer in der Hand?
Ja, ist wirklich voll spannend. Ja,
Ja, sehr beängstigend.
Ja, beängstigend, aber wirklich, ich finde, und du kennst sie natürlich voll gut aus, echt voll spannend. Wie geht's dir selber bei solchen Themen dann? Also ich habe jetzt da noch so eine Frage stehen, weil du ja auch über grüne Genetik Vorträge hältst oder gehalten hast, glaube ich zumindest. Da hat die EU gerade die Regeln, glaube ich, auch irgendwie gelockert. Mhm. Siehst du das auch als problematisch?
Das ist lockern sie nicht problematisch. Es ist ein Thema, da machen wir jetzt die nächste.
Okay.
Karle von Würmern, okay. Auf, so grundsätzlich, ich finde Themen sehr interessant, wo ich mit einer anderen Haltung reingehe, als ich rauskomme, sobald ich mich viel informiert habe. Ja, und ich habe natürlich irgendwann angefangen, Genetik zu studieren, hatte natürlich auch im Hinterkopf das, was man halt mitbekommt, so vor die Sticker auf der Straße, dass wenn Pflanzen genetisch verändert werden, dann muss das irgendwie ganz schlecht sein aus irgendwelchen Gründen. Und das ist wirklich ein Thema, je mehr man sie einarbeitet und je mehr man drüber lernt, desto eher kommt man drauf, dass eigentlich so gut wie alles, was dagegen argumentiert wird, einfach nicht richtig ist. Das Einzige, was wirklich überbleibt, ist die Frage von patentrechtlich ist am Ende des Tages, was man halt mit allen Technologien hat. Da könnte man jetzt beim iPhone genauso herum jammern, dass da Leute gibt, die dann Monopole aufbauen. Aber alle Horrorszenarien, die man da immer der grünen Gentechnik vorgeworfen hat, das ist nichts davon ist wahr geworden und es hat so meistens das Gegenteil gezeigt. Und allein was mich so fasziniert hat, ist diese Vorstellung, die man oft hat. Da gibt's auf der einen Seite Sachen, die sind gentechnisch verändert und dann auf der anderen Seite das ganz Natürliche und das Natürliche ist gut. Es ist nicht einmal diese Vorstellung haltbar, ja. Was ganz viel nicht bewusst ist, wenn ich heute einkaufen gehe und ich schaue, was da so für Sorten immer kaufen kann. Ein großer Teil davon, wenn nicht sogar der Großteil, ist dadurch so gezüchtet worden, dass man es radioaktiv bestrahlt hat. Das Saatgut. Muttergenesezüchtung war, ich glaube, in den 60er extrem populär, auch in Österreich. Da nimmt man Saatgut, bestrahlt das radioaktiv oder behandelt es mit mutagenen Substanzen, damit da halt Mutationen entstehen und dann lässt man die wachsen, schaut, welche ein bisschen vorteilhaft sind, dann nimmt man die und dann sagt man, cool, jetzt haben wir eine neue Sorte. Und das ist wirklich so, ist ein gewaltiger Teil von unseren Lebensmitteln entstanden. Das gilt nicht als Gentechnik, das darf ich als Bio verkaufen. Und das ist vielen nicht bewusst. Und da gibt's so viele Veränderungen an der DNA. Niemand weiß, was sich da verändert. Aber solange ich nicht weiß, was sich da verändert, ist das vollkommen biotauglich. Und jetzt haben wir diese neuen Hochpräzisionsgenetik-Möglichkeiten, eben durch die Genschere CRISPR etc., wo ich in der Lage bin, an einzelnen Buchstaben der DNA zum Beispiel umzuschreiben, weil ich weiß, dann wird die Sorte irgendwie widerstandsfähiger gegen einen Feind oder hält länger oder so. Und das, was bisher so absurd war an der Regelung, ist, dass sobald ich weiß, was ich da mache, ist es Gentechnik und so streng reguliert, dass in der EU im Prinzip nicht einmal groß Sinn macht, dran zu forschen. Also alle, die Saatgut verbessern wollen, was wir auch brauchen werden, allein schon wegen dem Klimawandel, damit es hitzeresistenter wird, mit weniger Wasser auskommt vielleicht, die gehen alle in die USA. Also in der grünen Gentechnik das Problem war, wir hätten super Hirne da, aber die gehen alle ins Ausland, weil sie wissen in Europa, du kriegst keine Finanzierung dafür. Die Leute schauen die komisch an, wenn du sagst, du veränderst Saatgut. Es war ein riesen Brain Drain, ja. Und es ist auch so irrational, weil, wie gesagt, radioaktiv draufstrahlen, 50.000 genetische Veränderungen, ich weiß nicht was, Bio, einen Buchstaben gezielt ändern, Gentechnik verunmöglicht. Und das ist eben das, wo sie jetzt gesagt haben, das muss anders reguliert werden. Das ist hochgradig irrational. Und das trifft natürlich auch zu. Und ich weiß jetzt nicht, ich muss sagen, ich habe die letzten Tage jetzt nicht viel in die Medien mir eingelesen, aber ich habe gehört, dass die das jetzt scheinbar ein bisschen anpassen haben können in eine positive Richtung. Und muss ich mir erst anschauen, was da rauskommen ist.
Okay, ja. Wir machen jetzt nicht nur eine Kiste auf, aber ich finde es so interessant, diese Sachen zu fragen, weil ich meine, man kann das ja nicht, so die Möglichkeit hat man einfach nicht so oft. Wir nehmen auf, heute am 10. Februar, ist genau ein Monat vor der Oscar-Verleihung, hast du Oppenheimer gesehen?
Ja. Voll cool.
Super, gell? Super, ja. Film, finde ich auch. Natürlich stellt der Film auch die Frage, und die sich vielleicht da jetzt auch ein bisschen anschließt, ist man als Wissenschaftler dafür verantwortlich, was aus dem, was man erforscht, dann gemacht wird?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Also, und ich glaube, sie ist sehr schwer auf so einer Metaebene vor allem zu beantworten. Ich glaube, man kann sich als Forschender nicht komplett auf den Standpunkt zurückziehen, Forschung ist Forschung und was daraus gemacht wird, davon lasse ich die, geht mir nichts an. Einfach aus dem Grund, dass es einen potenziell unendlich großen Pool an Dingen gibt, die ich erforschen kann. Und meine Entscheidung, was davon es jetzt wert ist, von mir erforscht zu werden, das beeinflusst natürlich etwas. Jetzt gibt's Dinge, die sind wirklich zweischneidige Schwerter. Wenn ich Physiker bin und ich stelle eine Formel auf, die mir ermöglicht, Atome zu spalten, dann kann ich damit Nuklearreaktoren bauen, die vielleicht unterm Strich doch eher eine positive Kraft sind in Bezug auf den Klimawandel, könnten wir jetzt darüber diskutieren. Oder ich baue eine Bombe und schmeiß die Leuten am Kopf, die eigentlich nichts falsch gemacht haben. Und so ist es natürlich auch in der Genetik ein Stück weit. Fast alles, was geforscht wird, wird deshalb erforscht, weil man wissen möchte, wie man Krankheiten heilt. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die kann ich erforschen, wo man die Frage stellen muss, ist das die sinnvollste Frage? Ich weiß nicht, ihr könnt untersuchen unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen die IQ-Unterschiede und dann schauen, ob ich das irgendwelchen genetischen Faktoren zuweisen kann. Das kann man machen, das haben Leute gemacht. Wären dann unfassbar kontroverse Dinge, die da rauskommen. Und ist die Frage, ob man daraus irgendwas Sinnvolles ableiten könnte. Das heißt, die Frage, was ist das Gebiet, wo es mich mit meiner Neugierde hinzieht, das ist schon eine Frage, die man sich mit Verantwortung stellen muss. Und in der Regel in der Genetik kommt dabei raus, hey, da gibt's diese oder jene Krankheit, die würde ich jetzt gerne untersuchen. Ob dabei was rauskommt, was man dann auch irgendwie einsetzen kann, um was Negatives zu erreichen, das ist dann halt nicht mehr in deiner Hand und volle Verantwortung kann man da auch nicht auf die Forschenden schieben.
Mit welchem Charakter aus einem Film würdest du gerne mal auf Urlaub fahren?
Es gibt ja von Watchmen diesen, wie heißt der? Dr. Manhattan.
Ich kenne die Watchmen ist ja so eine Superheldenriege, oder?
So ein bisschen Anti-Helden, das ist ein bisschen verwaschen.
Ich kenne das nicht.
Ich glaube, Dr. Manhattan ist sein Name, ist so ein riesiger, durchtrainierter, nackter Halbgott. Und ich glaube, der hätte einfach wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen.
Okay. Was ist für die optimale Anzahl von Leuten, um auf Urlaub zu fahren?
Entweder 2 oder 7 aufwärts. Alles dazwischen ist, glaube ich, sozial ein bisschen anstrengend.
Was ist das älteste Kleidungsstück, das du noch tragst?
Das Problem ist, mein Kleidungsstil hat sich irgendwann massiv geändert und
ja.
Das heißt,
hast du eine schwarze Sache aus der Metal-Zeit?
Ja, die habe ich alle noch und das ziehe ich auch noch gelegentlich an, aber ich habe früher meistens Camouflage-Hosen getragen und irgendwelche T-Shirts mit sehr blöden Comics drauf und das hat sie dann irgendwann aufgehört, weil eine Partnerin von mir gesagt hat, das hört sich ganz auf und ich muss leider sagen, sie hatte recht. Also das war eine sehr gute Entscheidung.
Wie trifft man gute Entscheidungen?
Da komme ich wieder zurück auf das Buch. Ich glaube, eine gute Heuristik ist, dass man sich überlegt, was wäre die Entscheidung oder wie müsste ich die Entscheidung treffen, so dass ich nicht in die Situation komme, diesbezüglich lügen zu müssen in Zukunft. Und eine andere Heuristik ist, dass man sich einfach überlegt, wer sind Leute, zu denen ich aufschaue und was würden die über mich denken, wenn ich diese oder jene Entscheidung treffe und wie würden die sich entscheiden.
Ist das von dir? Das ist ein voll guter Leitfaden, finde
ich. Ich glaube, dass das von mir ist. Also, das ist voll gut, finde ich. Wenn ich es gefladert habe, dann unbewusst. Aber freut mich, wenn es hilfreich ist.
Ja, voll. Mhm. Dann vielleicht eins noch in dem Zusammenhang. Was war die beste Entscheidung deines Lebens?
Wahrscheinlich in die Biologie reinzustolpern. Das war nicht langerhand geplant, sondern das hat sich irgendwie so ergeben.
Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Eigentlich nicht.
Okay. Dann eine Frage, die stelle ich sehr selten, weil sie natürlich ja jetzt ein Riesenfass auf, oder so, wie sagt man, eine Riesenkiste aufmacht. ist Liebe ein spirituelles Gefühl oder eine biochemische Reaktion?
Ah, das schließt sich in meinen Augen überhaupt nicht aus. Das ist natürlich, ich meine, natürlich ist es biochemisch, aber je nachdem, wie man spirituell definiert, wenn man das definiert als die Realisierung, dass nicht alles im Leben banal ist, und das bezeichnen manche schon als spirituell, dann wahrscheinlich beides.
Mhm. Wie hältst du selber eigentlich? Glaubst du an irgendwas?
Ich glaube jetzt nicht an irgendwas Religiöses oder Esoterisches im direkten Sinn, aber ich habe einen Mordstrom Respekt vor der Überzeugung, dass wir einen Bruchteil von dem wissen, was es zu wissen gibt, dass wir eigentlich ein sehr schwaches Verständnis dafür haben, was Bewusstsein ist, warum es überhaupt eine Notwendigkeit dafür scheinbar gegeben hat. Und ja, also die Tatsache, dass ich glaube, dass man vieles noch nicht wissen, was natürlich eine Aussage ist, die Esoteriker gern nutzen, um allerlei Blödsinn zu behaupten, aber am Ende des Tages ist es natürlich irgendwo zutreffend, macht ein gewisser Respekt, sagen wir so.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich glaube, ein schlechterer im Vergleich zu 10 Jahre vorher, aber ein besserer im Vergleich zu 100 Jahre vorher.
Und du für dich selbst, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich glaube, also wenn ich es mal aussuchen könnte, dann würde ich das machen, was ich jetzt mache, nur wäre gerne ein bisschen besser darin und vor allem besser organisiert, aber sonst kann von mir aus das so bleiben, wie es ist, also könnte mich nicht beschweren.
Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ich bin leider furchtbar schlecht im Titel erfinden. Ich habe auch bei keinem von meinen Büchern mal selber den Titel ausgedacht. Es ist mir nie was eingefallen. Wie ich es in der Praxis machen würde, ich würde meine Memoiren in ChatGPT kopieren, würde sagen, das sind meine Memoiren, gib mir 10 Titelvorschläge, kurz und knackig, und dann würde ich schauen, ob mir irgendwas davon inspiriert. Vielleicht wird dann irgendwas rauskommen in Richtung, ich habe es zumindest probiert.
Ja, aber vielleicht kommt da irgendwas, also ich weiß jetzt nicht, aber wahrscheinlich ich habe es zumindest probiert, klingt so, als hättest du so wenig erreicht, und das ist ja wahrscheinlich gar nicht der Fall.
Das kann ich nicht einschätzen. Das.
Martin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, danke auch, es war richtig nett.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Kuhmilch.
Eierspeis oder Eiweißshake?
Eiweißshake.
Comedy oder Kabarett?
Situationsabhängig.
Komödie oder Tragödie?
Komödie, weil Tragödie meist anstrengender ist und ich oft sehr müde bin.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Wenn ich es mal aussuchen kann, also wenn man mich nicht beeinflusst, eher Nachteule, aber glücklicher, wenn ich gezwungen bin, früher Vogel zu sein.
Hund oder Katze?
Katze.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Fahrrad oder öffentlich?
Kombination aus Öffi mit E-Scooter.
Stadt oder Land?
Zum Wohnen, suburban.
Kopf oder Bauch?
Ja, es wäre sehr blöd, wenn man eins davon wegkürzt. Also man braucht beides, aber man muss sich halt überlegen, wo welches jetzt richtig ist.
Labor oder Bühne?
Naja, nachdem ich offensichtlich eine Entscheidung getroffen habe, ist dann auf lange Sicht wahrscheinlich eher die Bühne.
Hypothese oder Pointe?
Hypothesen sind oft deutlich interessanter.
Hörsaal oder Stadtsaal?
Stadtsaal.
Publikum oder Follower?
Publikum.
Yoga oder Fitnessstudio?
Fitnessstudio, weil die letzten zwei Mal, wo ich Yoga probiert habe, bin ich danach im Spital gelegen.
Wirklich wahr? Okay.
Aber nur zum Infiltrieren, also man hat nichts rausschneiden müssen.
Okay. Skifahren oder Snowboarden, tust du das?
Ja, ich habe mir schon bei beiden was gebrochen, deswegen würde ich sagen tendenziell Wanderung im Schnee.
Okay. Klavier oder Orchester?
Bei Filmen Orchester, so zum einfach mal anschauen, was wer macht, Klavier.
Mozart oder Beethoven?
Eher Beethoven.
Beatles oder Stones?
Es ist beides nicht ganz meine Richtung. Aber ich glaube, die Stones gefallen mir schon ein bisschen besser, weil der Schlagzeuger so ein lustiger Typ war.
Ja, das stimmt, genau. Party oder zusammensetzen?
Eher Party.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Eis im Becher oder in der Tüte?
In der Tüte.
Mit Koriander oder ohne?
Wow. Da gibt's tatsächlich einen genetischen Unterschied. Manche schmecken einen Stoff in Koriander, der einen seifenartigen Geschmack dem Ganzen verleiht. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich genetisch getestet, ich habe diese Variante und deswegen ist Koriander für mich absolut unausstehlich.
Okay, das ist aber wirklich interessant.
Das ist interessant.
Nutella mit Butter oder ohne?
Mit.
South Park oder Simpsons?
Eindeutig South Park.
Wirklich?
Ja, ich liebe es.
Ja, ja. Disney oder Marvel?
Marvel.
PlayStation oder Xbox?
PlayStation.
Halloween oder Weltspartag?
Also ich feiere beides gleichermaßen, aber sagen wir so, ich habe öfter Weltspartag gefeiert als Halloween.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Es kommt drauf an, man ist sehr blöd, wenn man unnötig zur Gefahr hinläuft, aber wenn es eine notwendige Gefahr ist, dann gern auch mal zur Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein, weil ich nicht weiß, was mir erwartet, wenn ich Gedanken lesen kann.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Ja, fliegen können.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Man braucht beides.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Ersteres.
Frühling oder Herbst?
Frühling, da hat man das Beste noch vor sich.
Balkon oder Freibad?
Balkon ist zeitsparender.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Leider, ja, morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Eher früh gehen und ausschlafen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Wiederschauen.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.